ARD. Das Outfit viel zu sexy, der Rock zu kurz, der Ausschnitt zu tief. Viele Frauen müssen sich noch immer rechtfertigen, wenn sie Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Die Scham muss die Seite wechseln. Der Satz geht gerade um die Welt. Giselle Pellicot hat ihn geprägt und vielen Frauen weltweit damit Mut gemacht. Sie hat erstritten, dass der Prozess gegen ihren Mann und 50 weitere Vergewaltiger öffentlich stattfand. Das Buch der Französin bewegt die Menschen auch bei uns im Land, wie die Schauspielerin Jennifer Sabel oder die Schriftstellerin Helga Schubert. Und die Autoren Gregor Sander und Fikreani Altintasch sagen, das geht auch uns Männer, aber sowas von an. Ich bin Anke Jahns. Schön, dass Sie zuhören.
La honte doit changer de camp.
Die Scham muss die Seite wechseln.
يجب أن ينتقل العار إلى الجانب الآخر.
A vergonha precisa mudar de lado.
Sora mais minete storno.
Shame must change sides.
A szégyennek oldalt kell váltania.
Skammen må bytte side.
La vergogna deve cambiare lato.
Stid должен сменить сторону.
Utanch taraf de stürmele.
Gelange nie lumipat.
La vergüenza debe cambiar de bando.
Stüt muss zmienić stronę.
Die Scham muss die Seite wechseln. In aller Welt wird auch das Buch von Giselle Pellicot gelesen, das Mitte Februar in 22 Sprachen zeitgleich herauskam. Auf Deutsch trägt es den Titel Eine Hymne an das Leben. Die Scham muss die Seite wechseln. Nicht weibliche wie männliche Opfer sollten in Scham erstarren, sondern die meist männlichen Täter müssten ihre Schuld fühlen. Jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal im Leben sexuelle Gewalt und jeder fünfte Mann. Giselle Pellicot wurde mehr als 10 Jahre lang von ihrem Mann mit schweren Betäubungsmitteln sediert, von ihm vergewaltigt und zur Vergewaltigung angeboten. Es gab 53 Täter, gebildet, ungebildet, Familienväter wie Singles, alle aus der nahen Umgebung. Mehr als 20.000 Videos und Fotos machte Dominique Pellicot von den Verbrechen. Im Prozess vor 2 Jahren in Avignon erstritt Giselle Pellicot, dass die Öffentlichkeit zugelassen wurde und niemand wegschauen konnte. Mit ihrem Buch hat sie sich die Hoheit über ihre eigene Geschichte zurückerobert.
Ich will eine Botschaft der Hoffnung senden. Man kann im Leben schwierige Prüfungen durchmachen, aber man kann auch in sich die Kraftquellen finden, um wieder aufzustehen, weiterzumachen und vor allem glücklich zu sein.
In ihrem Buch beschreibt die 73-Jährige auch, wie sie wegen ihres Mannes Dominique auf die Polizeiwache geladen wurde.
Er bat mich um meine persönlichen Daten. Geburtsdatum und Ort, 7. Dezember 1952 in Villingen, Deutschland. Mädchenname Guillou, Name der Eltern Yves Guillou und Jeanne Pro. Dann fragte er mich, wie wir uns kennengelernt hatten. Es war bei der Schwester meiner Mutter, antwortete ich. Im Juli 1971, es habe auf Anhieb gefunkt, fügte ich hinzu. Als er mich bat, die Persönlichkeit meines Mannes zu beschreiben, sagte ich, sehr freundlich und zuvorkommend, wirklich ein feiner Kerl, darum sind wir immer noch zusammen. Dann wollte er wissen, ob wir Freunde zu uns einluden. Ich sagte, das sei regelmäßig der Fall. Und als ich ihm schildern sollte, wie es abends normalerweise bei uns zuging, sagte ich, es gibt da keine Routine, wir seien schließlich keine verknöcherten Greise. Er erkundigte sich danach, um welche Uhrzeit ich schlafen ging, ob immer gleichzeitig mit meinem Mann, ob ich Mittagsschlaf hielt. Ich fand seine Fragen etwas befremdlich. Betreiben Sie Partnertausch? Ich war fassungslos. Ich hörte mich sagen, nein, nie im Leben, das sei ja grauenvoll. Ich hörte mich stammeln, Partnertausch, das komme für mich nicht in Frage. Ich würde es nicht ertragen, wenn Fremde mich anfassten. Für mich komme es auf die Gefühle an. Er fragte mich, ob ich meinen Gatten so gut kennen glaubte, dass er mir nichts verheimlichen könne. Ich antwortete mit Ja. Ich zeige Ihnen jetzt Fotos und Videos, die Ihnen nicht gefallen werden. In seiner Stimme klang jetzt nicht so sehr Befangenheit an, sondern eine seltsame Mischung aus Bedrohung und Beschützerhaltung. Er teilte mir mit, dass sie Dominique gerade wegen besonders schwerer Vergewaltigung und Verwendung schädlicher Substanzen in Polizeigewahrsam genommen hatten. Da habe ich wohl geweint. Er zog ein Foto hervor, reichte es mir. Eine Frau mit Strapsen liegt auf der Seite, ein schwarzer Mann liegt hinter ihr und dringt in sie ein. Das sind Sie auf dem Foto. Nein, das bin ich nicht. Ich zückte meine Brille und er ein zweites Foto. Dieselbe Frau liegt auf dem Rücken, neben ihr ein tätowierter Mann. Das sind Sie. Nein, ich erkannte diese Männer nicht und auch nicht die Frau. Ihr Gesicht war so schlaff, ihr Mund ebenfalls, eine Stoffpuppe. Ein drittes Foto. Der Mann hatte seinen Feuerwehrpulli anbehalten. Was der Polizist sagte, hörte ich nicht. Besser gesagt, ich hörte es, aber ich fühlte mich nicht gemeint. Es war wie das ferne Echo einer Stimme. Das ist Ihr Zimmer, das ist doch Ihre Nachttischlampe. Na und? Nicht ich liege da redlos auf dem Bett. Das ist eine Fotomontage. Das Machwerk einer Person, die Dominique Übles will. Erst am Vorabend in den Fernsehnachrichten eine Frau gezeigt wurde, die wegen Covid intubiert war, hatte mein Mann zu mir gesagt, dass er es nicht ertragen würde, mich so zu sehen. Der Kommissar nannte eine Zahl. 53 Männer seien zu uns nach Hause gekommen, um mich zu vergewaltigen. Ich bat um Wasser. Mein Mund war wie gelähmt. Eine Psychologin gesellte sich zu uns, eine junge Frau. Ich brauche sie nicht. Ich bin weit weg, selbst wenn wir uns im selben Raum befinden. Ich bin mir meines Glücks, unseres Glücks sicher, bald 50 Jahre verheiratet und die Erinnerung an unsere erste Begegnung noch ganz klar, sein Lächeln, sein scheuer Blick, sein gelocktes, schulterlanges Haar, sein Seemannspulli. Er würde mich lieben. Mein Gehirn war im Büro von Kommissar Perret erstarrt.
Giselle Pellicot hat ihr Buch in der vergangenen Woche in Hamburg vorgestellt und Maria Furtwängler hat, wie eben gehört, Passagen daraus vorgelesen. Die Leishalle war ausverkauft und Dani Marquez Massalo war für den NDR dabei.
Da sitzt kein verängstigtes Opfer auf der Bühne. Giselle Pellicot, 73 Jahre alt, roter, glatter Bob, schwarzes Hemd, helle Weste. Sehr ruhig erzählt sie von dem, was sie erlebt hat, sehr gefasst. Aber mit klaren, deutlichen Worten. So, wie sie den Moment beschreibt, als ihr die Polizei Bilder zeigen will, die ihr Ehemann von den Vergewaltigungen gemacht hat. Hier simultan übersetzt.
Er wollte mir Videos zeigen. Ich habe gesagt, das ist unmöglich für mich, das kann ich nicht. Ich war völlig am Boden zerstört. Das war wie eine Explosion, wie ein Tsunami, ein ICE, der mich überrollt hat.
51 Männer, auch ihr Ehemann, werden angeklagt. Lange hadert Pellicot mit sich. Wenn die Presse und damit die Öffentlichkeit nicht in den Gerichtssaal gelassen werden, dann wäre sie allein, glaubt sie damals. Sie setzt durch, dass der Prozess öffentlich ist.
Denn nicht das Opfer sollte sich schämen, sondern die Beschuldigten. Ich möchte heute Abend auch dem Saal sagen, ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich habe ihnen die Stirn geboten während 3 Monaten Prozess. Aber es war eine Erniedrigung.
Immer wieder wird Giselle Pellicot von Applaus unterbrochen. Der kleine Saal der Hamburger Leishalle ist restlos ausverkauft.
Positiv und einfach eine Ausstrahlung von Stärke, die, ich kann es noch gar nicht in Worte fassen, muss ich sagen. Entschuldigung.
Sehr authentisch und die Frau muss sich vor gar nichts verstecken. Also es ist mir sehr nahe gegangen. Und sie ist so authentisch und so unheimlich stark und versöhnend, das kann man gar nicht in Worte fassen.
Unglaublich stark, unglaublich reflektiert, auch auf eine gewisse Art und Weise abschließend, wo sie gesagt hat, okay, das ist zwar Teil, aber das möchte ich nicht bestimmen lassen, wer ich bin.
Hass oder ähnliche Gefühle, die scheinen ihr fremd zu sein. Wenn sie über ihren Ehemann spricht, dann nennt sie ihn nur Herrn Pellicot. Die 50 Jahre mit ihm und der Familie, die dürften keine Lüge gewesen sein. Was nichts relativiert. Ihr Mann wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Dennoch würde sie ihn gerne im Gefängnis besuchen.
Das hat natürlich auch mit meiner Heilung zu tun, Herrn Pellicot noch mal zu treffen, um Antworten zu bekommen, ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, warum hast du uns das angetan, warum hast du uns verraten? Und auch brauche ich Antworten, was meine Tochter angeht. Denn ich bin heute stark. Ich bin mir nicht sicher, ob er genauso stark ist wie ich heutzutage.
Ihr Buch heißt nicht einfach nur so, eine Hymne an das Leben. Es beschreibt nicht nur die Verbrechen, sondern Pellicots Leben. Geboren ist sie in Villingen in Süddeutschland. Ihre Enkel hätten das Buch gelesen, sie würden sie jetzt besser verstehen. Giselle Pellicot hat auch wieder einen neuen Lebensgefährten.
Ich bin geheilt, ich habe mich neu aufgebaut. Jetzt bin ich aus meiner Asche auferstiegen und man muss sich erlauben, glücklich zu sein. Das Glück muss man sich gönnen. Ich hatte das Glück, mich wieder zu verlieben, obwohl ich mir das nicht habe vorstellen können.
Vive Giselle, es lebe Giselle, ruft am Ende jemand in den Saal. Sie wischt sich dann auch eine Träne aus den Augen. Bei aller Ruhe, die sie ausstrahlt, sie scheint sehr wohl zu wissen, dass ihr Umgang mit ihrer Geschichte vielen Menschen Mut macht, Kraft gibt. Man hat den Eindruck, sie würde es selbst nicht so sagen, aber so ganz ohne Pathos kann man festhalten, Giselle Pellicot ist ein Idol.
Giselle Pellicot hat mit ihrem Mut viele Menschen beeindruckt. Und für den Kunstkarten von NDR 1 Radio MV habe ich Künstlerinnen und Künstler, die mit Sprache umgehen können, gebeten, ihre Gedanken zum Satz »Die Scham muss die Seite wechseln« mit uns zu teilen. Mich hat in den vergangenen Wochen nicht nur Giselle Pellicots Buch beeindruckt, sondern auch der Roman »Das Jahr, bevor ich verschwand« von Annette Selk, der über Teile in Mecklenburg spielt. Es geht darin auch um Rollenbilder, Freiheit und Sexualität. Eine Frau will ausbrechen aus dem Familientrott. Annette Selk ist aufgewühlt vom Fall Pellicot.
Das hätte ich mir nicht vorstellen können, als ich davon erfahren habe, dass sie ihren Prozess für alle öffnet, dass sie ihre Opfergeschichte mit der ganzen Welt teilt. Und dafür bin ich ihr so dankbar. Die Scham muss die Seiten wechseln, sagt Giselle Pellicot. Aber was ganz offensichtlich nicht passiert, ist, dass die Täter endlich beginnen, sich zu schämen. Nicht die Verurteilten im Pellicot-Prozess und nicht diese ganzen mächtigen Männer, die in den Epstein-Files stehen. Und das macht mich wahnsinnig wütend.
Wütend ist auch der Schriftsteller Fikri Anil Altintasch.
Nicht nur die Scham muss die Seite wechseln, sondern auch die Wut von den Frauen zu den Männern. Und das Spannende ist ja, dass gerade dieser Fall von Giselle Pellicot ja auch dazu geführt hat, dass viele Männer gesagt haben, das sind die Männer, die vergewaltigt haben, das sind die Schlimmen, ich bin einer von den Guten. Und da fängt das Problem eigentlich an, nämlich zu denken, alles andere, was ich mache, über sexistische Witze zu lachen, über psychologische Gewalt auszuüben in der Partnerschaft, dass das kein Problem ist. Ich glaube, sie hat so viele Denkräume geöffnet, der Satz, aber er muss jetzt auch in Taten überführt werden und gerade für Männer muss es auch bedeuten, sich für diese Scham zu sensibilisieren und gleichzeitig auch eine Wut zu verspüren, denn wenn wir nichts an uns machen, wird diese Gewalt weitergehen.
Der 33-jährige Altintasch beleuchtet in seinen Büchern »Zwischen uns liegt August« oder »Im Morgen wächst ein Birnbaum« auch die Rollenbilder in Familien. Seine Eltern kamen aus der Türkei. Wir müssen uns mehr Zeit für Heranwachsende nehmen, sagt er, damit sie auch über Gefühle und Sexualität reden können und wir verhindern, dass sie später gewalttätig werden. Später wird der 33-Jährige in der Sendung auch noch erzählen, wie er versucht, Halbstarke zu erreichen. Auch Helga Schubert, eine der berühmtesten Schriftstellerinnen des Landes, hat eine Menge zum Satz »Die Scham muss die Seiten wechseln« zu sagen. Sie taucht in ihren Büchern wie »Vom Aufstehen«, »Ein Leben in Geschichten« oder »Der heutige Tag«, »Ein Stundenbuch der Liebe« tief in Gefühle wie Macht und Ohnmacht, Scham und Wut ein. Die 86-Jährige ist auch Psychologin und sie sagt, der Satz geht nicht auf. Die Scham muss nicht die Seite wechseln, sondern die Macht.
Es ist unglaublich mutig von der Giselle, dass sie sich vor Gericht die ganze Zeit auch geäußert hat, dass sie sich nicht hat einschüchtern lassen. Und ich kann nur diesen Mut dieser Frau bewundern. Aber sie hat die Macht über ihr eigenes Leben, ihre Kontrolle über ihr eigenes Leben wiedergefunden. Und er wird sich nie schämen. Die Scham muss nicht die Seite wechseln. Die Kontrolle muss jede Frau über ihr eigenes Leben haben.
Für Helga Schubert ist jetzt besonders eine Frage interessant. Kann sich ein Vergewaltiger wie Dominique Pellicot wandeln vom Saulus zum Paulus? Wie tiefgreifend kann sich ein Mensch ändern? Was können Künstler tun, um einen Wandel in der Gesellschaft zu erreichen? Gregor Sander hat mit seinem Erzählungsband Winterfisch als kluger Beobachter gezeigt, wie man hintersinnig und dennoch respektvoll schreibt. Der Schriftsteller stellt im Zusammenhang mit dem ikonischen Pellicot-Satz die Frage nach seiner eigenen Verantwortung.
Ich empfinde meine Position als Autor sehr mächtig. Es ist für mich also immer auch eine Frage, wer von meinen Texten verletzt werden könnte, wen ich dadurch vielleicht beschäme. Wie wird Gewalt dargestellt, Sex oder Abhängigkeiten? Gibt es eine Geschlechtergerechtigkeit in meiner Sprache, auch ohne zu gendern? Ich möchte immer auch darauf achten, wie meine Worte bei meinem Gegenüber ankommen und trotzdem über alles schreiben können.
Auch Juli Katz regt der Satz, die Scham muss die Seite wechseln, an, über ihre Rolle als Künstlerin nachzudenken. Die Literaturpreisträgerin aus Mecklenburg-Vorpommern denkt, dass sich viele Mädchen von klein auf schämen, wenn ihr Körper nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht. Und sie will da ansetzen. Sie arbeitet nämlich gerade an einem Film über Scheidungen aus Frauensicht.
Wenn ich zum Beispiel mir überlege, wer bei einem Film mitspielen könnte, sind es vielleicht einfach nur um schöne Körper oder sind das einfach normale Körper, die Dellen haben, die nicht 90-60-90 sind. Ja, einfach vielleicht auch die Gesellschaft damit konfrontieren, dass Körper so aussehen, wie sie halt aussehen. Ich habe irgendwie auch eine Verantwortung mit dem, was ich nach außen transportiere. Und ich kann gängige Narrative auch einfach brechen, indem ich mir was anderes überlege oder andere Entscheidungen treffe.
Was können Künstlerinnen und Künstler bewegen, fragt sich auch Jennifer Sabel. Die Schauspielerin steht gerade in Schwerin auf der Bühne in dem Stück Prima Facie, in dem es darum geht, wie Vergewaltigungsopfer vor Gericht gedemütigt werden. Darüber werde ich später noch mit ihr reden. Jennifer Sabel denkt,
ich fürchte leider, dass es noch ein sehr, sehr langer Weg ist. Aber alleine, dass wir jetzt dieses Gespräch führen, allein, dass Prima Facie so viel rauf und runter gespielt wird, allein, dass Gisèle Pélicaud so laut und selbstbewusst spricht und ihr Buch jetzt veröffentlicht wird und die MeToo-Debatte, alles, was in den letzten Jahren passiert ist, trägt ein kleines Schäufelchen dazu bei und ich wünsche es mir so sehr.
Millionen von Frauen, die sexuelle Gewalt erlitten haben, hat die Autorin Susie Miller eine Stimme gegeben. Die Australierin hat selbst als Strafverteidigerin gearbeitet. Heute schreibt Susie Miller für Theater, Film und Fernsehen. Und sie hat 2020 eines der wichtigsten Gegenwartsstücke verfasst. Prima Facie wurde schon am New Yorker Broadway, im Londoner East End oder im Berliner Residenztheater gegeben und auch derzeit am Mecklenburgischen Staatstheater. Es ist ein Ein-Personen-Stück und in Schwerin brilliert gerade Jennifer Sabel in der Rolle der Tessa Enzler. Jennifer Sabel, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
In dem Stück geht es um eine erfolgreiche Strafverteidigerin, die alle Tricks kennt, um Sexualstraftäter gut davonkommen zu lassen und die, als sie selbst vergewaltigt wird, den Spießrutenlauf der Justiz erlebt. Stand für Sie denn gleich fest, dass Sie diese Rolle spielen wollen?
Absolut. In Wirklichkeit habe ich schon ganz viel von dem Stück gehört und das ist ein absoluter Traum, dass ich das jetzt selber spielen darf.
Und wie haben Sie sich diesem Stück, diesem Thema genähert?
Wir waren ein ganz tolles Team. Dann waren wir gemeinsam lange am Tisch und haben uns ganz viel mit sexualisierter Gewalt beschäftigt, mit Sekundärliteratur zu dem Thema, viel diskutiert.
Und haben Sie sich auch mit Juristen unterhalten?
Tatsächlich, ja. Wir haben uns mit einer Anwältin aus Schwerin unterhalten, einer jungen Frau. Die sagte zum Beispiel erschreckenderweise, dass man tatsächlich als Frau nach einer Vergewaltigung nichts richtig machen kann. Man wird sich falsch verhalten. Alles, was man tut, sagt, wird gegen einen verwendet werden.
Also wir müssen vielleicht mal erklären, was Prima Facie bedeutet. Zu Deutsch heißt es dem ersten Anschein nach, übersetzt in der Rechtssprache. Da ist es quasi ein Terminus für einen Anscheinsbeweis. Das bedeutet, die Beweislast wird umgekehrt und die Geschädigten müssen beweisen, dass das wirklich so stattgefunden hat.
Der Umstand, dass die Opfer aussagen müssen und dass die Täter oder die mutmaßlichen Täter die Aussage verweigern können. Das zum Beispiel ist auch so ein Punkt, den hat uns die Anwältin aus Schwerin interessant und gut erklärt, dass es ein Menschenrecht ist, dass man sich nicht selber belasten muss. Aber der Umstand, dass dadurch das Opfer in einer Bringschuld ist, alles genau erinnern muss bis ins kleinste Detail, obwohl es faktisch so ist, dass man als Opfer von Gewalt und gerade von sexualisierter Gewalt häufig dissoziiert, häufig sich nicht bewegen kann, sich nicht an Details erinnern kann, sondern nur daran, dass ein Übergriff stattgefunden hat. Das finde ich ganz spannend. Ein riesiges Problem in der Rechtsprechung.
Können Sie vielleicht für uns mal kurz in die Rolle schlüpfen, ein bisschen erklären?
Das Spannende ist, dass Tessa Enzler in der ersten Hälfte des Stückes diese selbstbewusste, fast arrogante Strafverteidigerin ist, die total an das Gesetz glaubt, die jede Unsicherheit von ZeugInnen ausnutzt, um die ZeugInnen als unglaubwürdig darzustellen, egal um welches Verbrechen es geht. Sie sagt zum Beispiel den Satz, eine gute Verteidigung erzählt lediglich die beste Version der Geschichte ihres Mandanten. Sie benennt es sogar als Spiel, das Spiel der Gesetze.
Nehmen Sie uns mal mit. Können Sie mal kurz in die Rolle schlüpfen?
Okay. Kreuzverhör, das ist der beste Teil. Ich stelle die Frage, wiederhole die Antwort, wiederhole sie nochmal, schaue dem Zeugen ins Gesicht. Ich lasse ihn glauben, dass ich nur langsam begreife, was passiert ist. Blättere die Unterlagen noch einmal durch. Lasse ihm glauben, ich hätte den Faden verloren. Dann peng. Ich feuere 4 Fragen ab wie Schüsse. Peng, 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 peng. Sein Gesicht, Schock, völlige Vernichtung.
Es ist ja auch so, nur wenige Fälle kommen zur Anzeige aus Scham oder aus Angst, durch ein Verfahren vielleicht auch retraumatisiert zu werden oder der Justiz ausgeliefert zu sein. Und weil die Realität so aussieht, dass nur wenige Täter verurteilt werden. Also von diesen circa 30% der Frauen erlebt nur 1% die Verurteilung des Täters. Glauben Sie, dass die Kunst da relevant ist?
Das Tolle an Kunst ist ja, dass es die Dinge fühlbar macht. Also die Entwicklung von Tessa Ensler von einer arroganten, selbstbewussten, von diesem System und dem Gesetz überzeugten Verteidigerin zu einem Opfer, das kein Opfer sein will. Eine Frau, die genau weiß, dass ihre juristische Situation schwierig wird, aber die sagt, ich vertraue darauf, dass das Gesetz mich schützen wird und deswegen klage ich meinen Kollegen an dafür, dass er mich vergewaltigt hat. Und die dann auch bitter enttäuscht wird. Das ist, glaube ich, das Besondere an Kunst, dass man anders mitfühlen kann, anstatt nur die Fakten zu lesen.
Als diese Strafverteidigerin im Stück selbst von einem Kollegen vergewaltigt wird, da erlebt sie, wie grausam so eine Beweisumkehr ist, die prima facie, denn allem Anschein nach habe sie sich ja gar nicht gewehrt, wird ihr vorgeworfen. Können Sie uns bitte nochmal mitnehmen in das Stück?
Ich habe meine Würde und mein Selbstbewusstsein verloren. Ich habe meine Arbeitsstelle gewechselt, habe FreundInnen verloren, meinen Seelenfrieden, meine Sicherheit, die Freude am Sex. Vor allem habe ich meinen Glauben an das hier verloren, an das Gesetz. Das System, von dem ich glaubte, es würde mich schützen. Das System, dem ich mein Leben gewidmet habe. Ich sehe all die Frauen, die vor mir da waren und die Frauen, die nach mir kommen werden. Mir bringt das hier gar nichts. Ich mache das nur, um andere Frauen vor diesem Mann zu schützen.
Jennifer Sabel, vielen Dank. Natürlich, hier im Studio können Sie nur sprechen, aber wenn man Sie erlebt in dem Stück auf der Bühne als Strafverteidigerin und als Opfer, Sie ziehen Kleidungsstücke an und aus, können blitzschnell Mimik und Persönlichkeit verändern und durch die Körpersprache so viel zunächst Macht und dann nach der Vergewaltigung so viel Ohnmacht, Schmerz, Traurigkeit, Wut auch ausdrücken, dass es einem wirklich den Atem verschlägt im Publikum. Was ist Ihnen da handwerklich wichtig in dieser Rolle? Wie schaffen Sie diesen unglaublichen Text auch?
Vielen, vielen Dank. Also es ist wirklich ein hervorragendes Stück. Es ist so gut geschrieben. Ich merke, wie ich hier so stammel und um Worte ringe. Und das ist natürlich toll, dass ich als Tessa die Worte habe, dass Susie Miller wirklich tolle Worte gefunden hat und das so pointiert von vorne bis hinten durchargumentiert, dass man das so gut nachvollziehen kann, dass man in der ersten Hälfte noch nachvollziehen kann, warum Strafverteidigung wichtig ist, warum es so wichtig ist, auch die Polizei immer wieder in Frage zu stellen, die Staatsanwaltschaft in Frage zu stellen, auf der Seite von Angeklagten zu sein, falls sie wirklich unschuldig sind. Und dass es sich dann so geschickt umdreht in der zweiten Hälfte, das ist wirklich virtuos geschrieben. Einfach nur toll, wenn man so eine besondere Rolle spielen darf, wenn man diesen Bogen hat und wenn man dann die tollen ZuschauerInnen hat, die den Atem anhalten. Also, dass es mucksmäuschenstill im ZuschauerInnenraum ist, ist für mich selber so ein Geschenk. Oder wenn dann beim Applaus Standing Ovation ist und der ganze Saal darüber einstimmt, dass sich etwas ändern muss in der Gesetzesprechung. Das ist.
Neben mir im Publikum saß ein Mann, der hat dann nach dem Ende gesagt, also für die Rolle in Prima Facie müssten Sie, Jennifer Sabel, auch einen Schauspielpreis bekommen. Sie haben ja schon den Deutschen Schauspielpreis 2025 für die Hauptrolle einer krebskranken Mutter im Kinofilm Ich sterbe, kommst du bekommen. Und wie Sie Theater können. Also am Ende gab es ja natürlich Standing Ovations, Bravo-Rufe für Sie. Kriegen Sie wirklich ganz viel mit vom Publikum?
Bei Prima Facie ja. Das ist auch schön. Das ist das Tolle an Theater, ne? Dass auch jeder Abend ein bisschen anders ist. Jedes Publikum ist ein bisschen anders. Es ist auch so geleuchtet, dass ich die ZuschauerInnen gut sehen kann. Denn ich erzähle es ja euch. Mhm. Und es ist auch wichtig zu sehen, wie ihr reagiert, an welchen Stellen ich vielleicht langsamer sein muss, an welchen ich schneller sein kann. Später nennt Tessa selber ja diese Fakten. Jede dritte Frau erlebt sexualisierte Gewalt. Schauen Sie nach links, schauen Sie nach rechts, eine von uns. Auch das macht mit mir als Frau natürlich was, diese Texte sagen zu können. Und
vielen Dank, Jennifer Sabel.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Die Schauspielerin, die in Prima Facie derzeit die Menschen berührt, muss übrigens das Mecklenburgische Staatstheater zum Ende der Spielzeit verlassen. Ihr Spiel sei emotional nicht tief genug, hat ihr Intendant gesagt. Und nicht nur, dass die Gesetze vor allem in Deutschland von Männern gemacht werden, die Intendanzen sind in Deutschland auch männlich dominiert. In Mecklenburg-Vorpommern gibt's keine einzige Frau an der Spitze eines Theaters. Gisèle Pélicot wurde im Prozess gegen ihren Mann und 51 weitere Vergewaltiger von der Verteidigung als Exhibitionistin hingestellt, weil sie einmal nackt in ihrem Pool geschwommen ist. Wie oft müssen sich Vergewaltigungsopfer anhören? Die war ja viel zu aufreizend angezogen. Die Frauen seien also mitschuld, dass der Mann sich nicht beherrschen konnte, hätten ihn provoziert. Diese Opfer-Täter-Umkehr wird Victim-Blaming genannt und ist auch im Jahr 2026 sich noch allgegenwärtig. Eine Wanderausstellung, die seit 5 Jahren in Deutschland gezeigt wird, macht die Erfahrungen von Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, anonym öffentlich. Was ich anhatte, heißt sie, das ist kein voyeuristischer Blick auf die Tat, sondern eine vielschichtige Installation persönlicher Kleidungsstücke und Aussagen entschlossener Frauen. Bislang wird die Ausstellung vor allem in Bayern und Nordrhein-Westfalen gezeigt. Und in Nürnberg hat sie sich Sophia Rustufer angesehen.
Ein grauer Kapuzenpulli und eine schwarze Leggings hängen an einer Kleiderstange. Darunter stehen Hausschuhe. Es sind einfache Kleidungsstücke. Sie bekommen aber besondere Bedeutung, wenn man sich die Geschichte ihrer Trägerin, Anna-Lena, durchliest.
Ich bin 20 Jahre alt und habe 2 sexuelle Übergriffe hinter mir. Der erste passierte, als ich 16 war, durch den besten Freund meines Ex-Freundes. Er vergewaltigte mich, als ich meine Sachen bei ihm abholen wollte.
Alle Kleidungsstücke in der Ausstellung sind stille Zeugen des Leidens und der Qualen, die die Frauen, die sie anhatten, erleben mussten. Doch die betroffenen Frauen wollen nicht länger schweigen, wie auch Nele.
Meine größte Kraft ziehe ich daraus, mich dagegen aufgelehnt zu haben, mein Schweigen gebrochen zu haben.
12 Frauen, die ihre Geschichten anhand von Kleidungsstücken in der Wanderausstellung »Was ich anhatte« erzählen. Kleidung und Titel wurden bewusst gewählt, erzählt Kuratorin Beatrix Wilmes.
Das ist, als gäbe es so eine bestimmte Rocklänge, die eine Vergewaltigung rechtfertigt. Ne? Oder die Tiefe des Ausschnitts ist dann eine Einladung zum Sex. Die Schuldfrage steht sehr im Vordergrund und deswegen diese Täter-Opfer-Verkehrung. Die Frauen, die Betroffenen werden zu Täterinnen gemacht, weil sie die falsche Kleidung angehabt haben. Und wenn man dann die Kleidungsstücke sieht, dass man dann zusammensetzen kann, das hat mit Kleidung nichts zu tun, sexualisierte Übergriffe.
Zu sehen sind 12 Geschichten von Frauen aller Altersgruppen. Sie berühren die Ausstellungsbesucher sehr. Die meisten wollen sich nicht äußern, bis auf diese junge Frau.
Ja, also am heftigsten fand ich die Klamotten von dem Kind und auch von der Dame im Altenheim. Das sind Kinderturnschuhe und ein Sommerkleid. Und von der Dame im Altenheim Nachthemd. Und dass es wirklich auch da passieren kann, von Leuten, die einem ja eigentlich helfen sollen und schützen sollen.
Finden Sie es wichtig, sowas zu zeigen?
Ja, einfach um das Bewusstsein zu schaffen und auch die Aussage ist ja oft, was hattest du an oder was hast du getrunken? Also, dass die Schuld immer auf das Opfer auch mit abgeschoben wird und dass das ja auch Fragen sind, die die Polizei zum Beispiel stellt oder auch das eigene Umfeld.
In der Ausstellung »Was ich anhatte« soll mit der Schuldfrage aufgeräumt werden. Und sie soll den Betroffenen eine Stimme geben.
»Was ich anhatte«, Die Wanderausstellung von Beatrix Wilmes und ihrem Team war bisher kaum in den ostdeutschen Bundesländern zu sehen. In diesem Jahr wird sie auch nur im Westen Deutschlands gezeigt. Sie bleibt immer für 14 Tage an einem Ort und vielleicht finden sich ja Menschen, die Was ich anhatte, auch einmal nach Mecklenburg-Vorpommern holen. Wie kann sexuelle Gewalt eingedämmt werden? Der Schriftsteller Fikri Anil Altintash benennt Probleme im Umgang der Geschlechter in seinen Romanen Zwischen uns liegt August und Im Morgen wächst ein Birnbaum. Aber weil er weit mehr Menschen erreichen will, als das über Literatur möglich ist, geht der 33-Jährige auch in Schulen, hat er mir erzählt.
Ich möchte den Gesprächsraum öffnen, weil ich eine Sache ganz klar merke, es gibt unglaublich viel Gesprächsbedarf, aber es gibt nicht die Räume dafür, um auch gerade bei Jungs über diese Verunsicherung, diese Orientierungslosigkeiten zu sprechen.
Ja, aber wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also mit so einer Metaebene kommen Sie da wahrscheinlich nicht weiter, machen alle dicht oder wie ist das?
Genau, das muss ich aber auch hart lernen, dass das eben nicht so einfach ist. Früher bin ich auch reingegangen und gedacht, komm, wir sprechen über Feminismus und danach werdet ihr zum Feministen zertifiziert, in Anführungszeichen. Da bin ich gegen eine Wand gelaufen. Heute mache ich mir die Popkultur und auch ihre konkreten Vorbilder zu nutzen. Die erste Frage, die ich oftmals immer stelle, ist die Frage nach Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Und dann würde man natürlich denken, was hat das jetzt damit zu tun? Aber die Jungs, die brauchen emotionalen Haken. Und wenn ich dann über Cristiano Ronaldo spreche, sprechen wir auch über Machtverhältnisse, wir sprechen über misogyne Narrative. Wir sprechen aber auch um die Frage, warum ist er eigentlich so ein wichtiges Vorbild für mich? Also, und dann sprechen wir auch über Männlichkeitsbilder letztendlich.
Wofür steht Ronaldo?
Also aus der Perspektive der Jugendlichen, er steht für Disziplin, er steht für Ehrgeiz, er steht für Geld, er steht für eine große Familie, er steht auch für eine enge Beziehung zur Mutter beispielsweise. Und meine Aufgabe ist dann zu sagen, das sind eigentlich total gute Dinge, das können wir total unterstreichen. Wer will nicht ehrgeizig sein, für seine Mutter da sein, für seine Familie da sein? Aber dann sage ich auch, wusstet ihr aber zum Beispiel, dass Cristiano Ronaldo auch Vergewaltigungsvorwürfe hatte? Wusstet ihr eigentlich, dass Cristiano Ronaldo mit Antifeministen gemeinsame Sache macht? Wusstet ihr das alles? Und dann fragen sie sich, oh, das wusste ich wirklich nicht. Und ich sage immer, wir brauchen ganz dringend Arbeit mit Jungs und Männern, aber keine Sprache, die Gewalt gegen sie legitimiert. Und das ist so ein bisschen mein Grundsatz.
Sind es denn vor allem Jungs mit Migrationshintergrund, die so schwierige Frauenbilder haben?
Nein, auf gar keinen Fall. Das Spannende ist, dass es aus der diskursiven Perspektive oftmals so wirkt, dass das so ist. Aber gleichzeitig äußern sich zum Beispiel so antifeministische Denkweisen ganz anders. Wenn wir auf der einen Seite Jungs haben, die sagen, ey, meine Familie ist total wichtig und Ehre etc. ist wichtig, das unterscheidet sich im Grundsatz nicht so großartig. Ich war in München in Großstädten bei Kemmersasten, die dann in der ersten Reihe sitzen und dann auch Andrew Tate sagen, Andrew Tate hat eigentlich recht. Oder ein Maximilian Krah hat total recht, wenn er sagt, Feminismus ist Krebs. Das unterscheidet sich nicht. Also wir wissen eben auch aus Studien, dass zum Beispiel jetzt eine neue Studie der Malisa-Stiftung 42% der Jungs von 13 bis 18 Jahren denken, dass Männer mehr Rechte zustehen als Frauen. Das ist keine migrantische Sache, das ist eine gesamtgesellschaftliche Sache und das zeigen eben auch Studien.
Ich kann mir vorstellen, dass einige nicht erreichbar sind. Ist das so?
Man muss schon ganz klar sagen, es gibt ein Viertel, das zeigen auch offizielle Studien, die ein geschlossen antifeministisches und sexistisches Weltbild haben, die sind sehr schwer zu erreichen, die sind auch in der Schulklasse sehr schwer zu erreichen. Mein Interesse gilt eigentlich denjenigen, die noch ein bisschen in der beweglichen Mitte sind, die nicht so Bock auf Feminismusbegriffe haben, Männlichkeitsbegriffe oder Gleichstellung haben, aber mit denen kann man noch reden.
Ihr Vorname ist Fikri Anil und ich habe gedacht, als ich den Namen gelesen habe, das erste Mal, oh, wenn der mit solchen Jungs spricht oder in Klassen geht, gibt es da nicht auch Leute, die lachen, sie versuchen lächerlich zu machen wegen des Namens, gerade so bei pubertierenden Heranwachsenden?
Also früher habe ich natürlich ganz oft gehört, das können Sie sich vorstellen, passiert mir in den Schulklassen eigentlich total wenig, weil ich sitze da nicht als Fikri Anil, sondern als Junge, der ähnliche Denkweisen hat. Ich bin nicht feministisch aufgewachsen, das war für mich keine Wichtigkeit. Ich hatte auch einen dominanten Vater. Da können die Jugendlichen auch ein Lied von erzählen und die wissen, ich sitze da und nehme mir schon die Zeit, mit ihnen zu sprechen. Ich muss natürlich selbstbewusst auftreten, aber gerade in den Schulen sind oftmals auch Lehrkräfte dabei, die den Raum auch nochmal anders halten. Insofern, das passiert auch immer in Absprache mit den Lehrkräften und der Schule.
Haben Sie denn wegen Ihrer Position schon Anfeindungen erlebt? Sie gehen ja auch in die Öffentlichkeit, haben auch mal einen Film gedreht, waren schon mal in Talkshows.
Das passiert. Aber ich sage auch immer, das ist kein Vergleich zu der Gewalt, der digitalen, vor allem auch digitalen Gewalt, die weiblich gelesene Personen erfahren. Oftmals sind es natürlich rassistische Äußerungen. In der Regel sind es Männer, die mich beleidigen oder mir drohen. Aber oftmals fand ich es immer spannend, dass sie nicht nur mich rassistisch beleidigen wollten, sondern eher sagen wollten, sie führen den Diskurs nicht richtig, weil ich nicht über Migration spreche, wenn ich zum Beispiel Gewalt gegen Frauen spreche. Und, das fand ich immer spannend, das kommt immer wieder von Ihnen, lasse ich mir nichts erzählen als Migrant, weil Sie ja gar keine Ahnung haben. Und dann ist das für mich aber ein gutes Beispiel dafür, an welchem Punkt der Debatte wir eigentlich sind, dass wir uns daran gewöhnt haben, sexualisierte Gewalt immer mit migrantischen Körpern zu verbinden. Da geht natürlich auch meine Arbeit rein und das Bild will ich auch verändern. Deshalb ist zum Beispiel auch mir wichtig, mit meinem Vater auch oftmals auch in der Öffentlichkeit zu sein, weil ich diese Sehgewohnheiten brechen will.
Wie erleben Sie das bei heranwachsenden Jungs? Wie gehen die eigentlich auf Mädchen zu? Sind die total verunsichert jetzt gerade? Oder hören sie oft, ich bin verunsichert, ich weiß gar nicht, ja, wie erobert man ein Mädchen? Ist das komplizierter geworden?
Da ist eine gewisse Verunsicherung. Also wir kennen ja auch Zahlen, wonach zum Beispiel im Vergleich von vor 10, 12 Jahren das erste Mal später passiert, dass auch das Ansprechen von Mädels ein bisschen aus deren Perspektive schwieriger geworden ist. Aber ich merke schon auch, dass ich gerade auch, wenn wir über Social Media sprechen, dass die Vorstellung, wie ein echter Mann zu sein hat, dass das deutlich schwieriger geworden ist, auch für Jungs. Also gerade diese Körperoptimierung, die spielen auch für Jungs eine ganz große Rolle. Da ist sehr viel Druck auf dem Kessel.
Und müssen die Mädchen, die heranwachsenden Mädchen, auch an ihren Rollenbildern arbeiten?
Natürlich wünschen sich zum Beispiel die Mädels, dass die Jungs offener sprechen, dass sie auch sich weicher zeigen. All das, was immer klassischerweise abgewertet wird. Und das ist dann immer ein ganz schöner Moment, das in dem Klassenraum zu beobachten, wenn die Jungs dann so hören, so, wie ihr wollt, dass es auch weichere Männer gibt oder dass sie mehr miteinander kommunizieren, auch mal entspannter und auch körperlicher miteinander sind.
Was braucht es vielleicht von der Gesellschaft? Muss die Politik sich mehr engagieren? Brauchen wir Geld?
Eine Sache ist mir ganz wichtig. Sie haben vielleicht mitbekommen, es gab vor 2 Jahren diese Netflix-Serie Adolescence, wo es auch um ein Incel-Thema ging, um den Mord eines Mädchens von ihrem 13-jährigen Schulkameraden. Und das hat zum Beispiel in Großbritannien dazu geführt, dass wir jetzt Workshops haben gegen Frauenfeindlichkeit, über Beziehungen. Da wurde relativ schnell auch politisch gehandelt. In Spanien gibt es sowas auch schon länger, also geschlechtersensible Pädagogik. Ich würde mir diese Dringlichkeit bei Gewalt gegen Frauen und gerade wenn wir über Prävention sprechen, auch wünschen. Also einerseits, wir brauchen das Thema in den Schulen. Wir brauchen mehr Räume auch für Jungs, wo wir geschlechterreflektierte Jungarbeit noch weiter fördern. Und drittens brauchen wir vor allem auch, und das ist kein pauschales Social-Media-Verbot. Ich finde, das ist immer so spannend, das wird gerade viel diskutiert. Aber wir müssen uns mit der Lebensrealität von Jugendlichen auch mal spezifisch auseinandersetzen. Social Media gibt den Jugendlichen auch sehr viel. Es ist ein Ort, an dem sie lernen, es ist ein Ort, an dem sie sich begegnen. Wir müssen forcieren, nicht nur zu sagen, das und das dürft ihr nicht, das ist total wichtig. Wir brauchen aber ein spezifisches neues Erzählen und eine neue Erzählung über Männlichkeit, die sich an Fürsorge, an Gegenseitigkeit und an Sorgearbeit orientiert. In einer Gesellschaft, in der wir gerade nicht nur durchmachen, wo es mehr Gewalt gegen Frauen gibt, sondern auch die Orientierungsrahmen für Jungs immer schwieriger werden, braucht es eine politische Dringlichkeit, die das Thema zum Beispiel Gewalt gegen Frauen noch weiter in den Vordergrund rückt, um dann daraus auch einen Paradigmenwechsel zu forcieren.
Wir müssen uns viel mehr um Heranwachsende kümmern. Ihre Botschaft, Fikri Anil Altintash. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Scham muss die Seite wechseln, sagen Frauen wie Männer, Künstlerinnen und Künstler. Mein Name ist Anke Jahns und ich möchte Ihnen zum Schluss die Gedanken einer Hörerin mitgeben von Manu Zalewski.
Die Scham des Opfers ist die Waffe des Täters. Umdrehen müsste man sie, die Scham. Würde so zu Stärke und Kraft. Kraft, sich zu wehren. Sichtbar werden, aus Nebel hin zum Leben. Scham wird Mut. Umdrehen, mach es, kann Macht heißen. Der Scham die Macht nehmen, die Lähmung, das Schweigen fortspülen.